Sehr geehrte Damen und Herren von der Internationalen Frommen Gesellschaft, liebe Jurymitglieder, lieber Herr Funk und überhaupt sehr geehrte Anwesende, liebe Freunde. In meinen innigen Dank, den ich als diesjähriger Träger des Erich-Fromm-Preises empfinde, mischt sich auch etwas Kleinmut. Denn der Name Fromm verkörpert ein besonderes geistiges und moralisches Kaliber und steht in einer intellektuellen Tradition, in welche jedenfalls ich persönlich mich nicht so ungebrochen und selbstbewusst stellen mag. Wie kann man eine Linie von Erich Fromms Humanismus, von seinen Mahnungen gegen eine rein materialistische Lebensform und seinem pathetischen Einstehen für die freiheitlichen Grundwerte zu meinem publizistischen Schaffen ziehen? Das geht, finde ich, nicht über zufriedenes Selbstbewusstsein, sondern nur, indem ich mich vor diesem Lebenswerk verneige. Fromm als humanistischer Lehrmeister ist ein Denker, der Europa gerade in der jetzigen Dauerkrise und vor den erstmals wirklich wichtigen Europawahlen Not tut. Gibt es Alternativen zur jetzigen Wirtschafts- und Lebensform, deren grundlegende Mängel sich immer stärker offenbaren? Ist, blicken wir auf die Krim, aber auch in den Nahen Osten, eine aktive Friedenspolitik noch möglich, die auf dem Vertrauen unterschiedlicher Kulturkreise zueinander aufbaut? Das sind Fragen, auf die wir dringend Antworten geben müssen und die gerade in Erich Fromms Schaffen eine entscheidende Rolle spielen. Schon seine Biografie macht große Unterschiede deutlich, die es mir heute verbieten, mich so einfach in seinem Lichte zu sonnen. Seine Familie wurde wegen ihrer Religionszugehörigkeit verfolgt, Verwandte wurden von den Nationalsozialisten umgebracht, er selbst ins Exil getrieben und seiner Besitztümer beraubt, wie viele Hunderttausende andere auch. Er selbst immerhin entging der grausamen Ermordung, doch der entscheidende Unterschied zu einer glücklicherweise langweiligeren Biografie wie der meinen liegt dann in Fromms Wirken während und nach seiner Verfolgung und Vertreibung. Anstatt einem verständlichen Rachegefühl gegenüber seinen Peinigern und den Mitläufern freien Lauf zu lassen, kehrte Erich Fromm als amerikanischer Staatsbürger zwar, aber dann doch endgültig nach Europa zurück. Hier wirkte er segensreich, auch inmitten der deutschen Kultur. Fromm hatte sich entschieden, dieses beispiellose Ausgrenzen, Foltern, deren Wahrnehmung er ja keineswegs auswich, nicht als Endpunkt der humanen Zivilisation zu begreifen, sondern der Bejahung des Lebens und der Hoffnung auf eine bessere Neubegründung Ausdruck zu geben. Prüfe jede, ob ihm oder ihr in ähnlicher Lage dieselbe menschliche Größe und Friedfertigkeit zu eigen gewesen wäre. Erich Fromm ist jedenfalls nicht an seinem eigenen Migrantenschicksal verzweifelt, sondern hat sich mit Leidenschaft für eine bessere Gesellschaft, eine friedlichere und humanere eingesetzt und sich weitlich bemüht, durch widrige Entwicklungen nicht den Optimismus, niemals aber die Hoffnung rauben zu lassen. Das ist für mich der entscheidende Punkt auch für journalistische Arbeit. Das heißt, den Widersprüchen ins Auge blicken, sie pointiert beim Namen nennen, ohne je die Aussicht auf eine konstruktive Lösung aufzugeben. Mir ist es hier jedenfalls ein Herzensanliegen, meine moralische Hochachtung gerade gegenüber den zahlreichen verfolgten und dann zurückgekehrten Geistesgrößen jener Zeit Ausdruck zu geben. In einem Namen wie dem Erich Fromms geehrt zu werden, kann da keine Selbstverständlichkeit sein. Man fühlt sich, um ein uraltes Bild zu gebrauchen, ein bisschen wie ein Zwerg, der auf den Schultern eines Riesen steht und nun staunend und ungläubig in die Weite schaut. Kommen wir zum eigentlichen Thema des Vortrags. Können wir von Fromms Theorien etwas über die gegenwärtige wirtschaftliche Kalamität, nennen wir sie mal bequemerweise und durchaus unrichtig Finanzkrise, können wir diesen allbeherrschenden Komplex aus Bankenrettung, Staatsschuldenfrage, Euro-Stabilisierung und so weiter besser verstehen, wenn wir Einsichten von Erich Fromm darauf anwenden? Und bietet er gar Ansätze für Besserung? bin immer vorsichtig mit der hurtigen Nutzanwendung von Gesellschaftstheorien. Das ist so eine Sache. Ich gebe ein Beispiel. Als die Frommgesellschaft die Auszeichnung meiner Wenigkeit bekannt machte, meldete sich ein guter Freund, ein Jurist bei mir und sagte, wie großartig er diese Koinzidenz doch finde. Schließlich sei Fromm einer seiner Lieblingsautoren und bevorzugten Denker. Er habe in seinem Berufsleben unzählige Male Fromm zitiert und immer wieder die Kunst des Liebens an Klienten verschenkt. Erich Fromm hätte sich gewiss amüsiert, wenn er vom Beruf dieses lieben Freundes erfahren hätte. Er war Scheidungsrichter. Nun ja, immerhin drückt sich das optimistische Gemüt meines Freundes Bengt durch die Wahl gerade dieses Buches in seinen Berufsangelegenheiten aus. Wieso sollte jemand der Kunst des Liebens nicht eine Chance geben, wenn das Kunstwerk der Ehe gerade mal missraten ist? Mit der sogenannten Finanzkrise liegen die Dinge freilich komplizierter. Schließlich bemühen sich seit mindestens 5, wohl eher 11 Jahren Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, Soziologen, Verfassungsjuristen, Schriftsteller, Künstler. Ja, eigentlich bemühen wir uns alle doch immer mehr und mehr zu verstehen, was da eigentlich seit der Pleite einer amerikanischen Investitionsbank und dem permanent drohenden Staatsbankrott einiger europäischer Nationen, angefangen mit Griechenland, über uns hereingebrochen ist und nicht mehr aufhören will. Schon das Wort Krise ist eigentlich unpassend, denn im altgriechisch-medizinischen Ursprung bezeichnet es die kurze Fieberphase vor dem Ableben oder der Genesung des Patienten. Dafür zieht sich das Malheur schon reichlich lange hin. Und Gott sei Dank nicht mit dem Ableben, davon kann keine Rede sein. Immerhin ist mit dem Fortschreiten der Misere ziemlich unstrittig, dass unsere gegenwärtige Form internationalen Wirtschaftens zuvörderst im Finanztransfer an einem schwerwiegenden Defekt, man könnte sagen an einer Krankheit leidet. Da wären wir dann beim gesellschaftskritischen Ethos der Frommschen Remigrantengeneration und seiner Person selbst. Die alle gingen aus vom analytisch wissbegierigen Deuten gesellschaftlicher Zusammenhänge, wie das Volkswirtschaftler vom Schlage Marx oder ein Arzt wie Sigmund Freud vorgemacht hatten. Leider droht inzwischen solch heiliger Ernst der Analyse etwas aus der Mode zu geraten. Hören wir als Antidot einmal eine Kernpassage von Erich Fromm aus Haben oder Sein. Zitat. Da wir in einer Gesellschaft leben, die auf den drei Säulen Privateigentum, Profit und Macht ruht, ist unser Urteil äußerst voreingenommen. Erwerben, besitzen und Gewinn machen sind die geheiligten und unveräußerlichen Rechte des Individuums in der Industriegesellschaft. Dabei spielt weder eine Rolle, woher das Eigentum stammt, noch ist mit seinem Besitz irgendeine Verpflichtung verbunden. Das Prinzip lautet, es geht niemanden etwas an, wo und wie mein Eigentum erworben wurde oder was ich damit tue. Mein Recht ist uneingeschränkt und absolut, solange ich nicht gegen die Gesetze verstoße. Zitat Ende. Da wären wir schon bei einem entscheidenden Punkt. Offenbar gab es keine Gesetze, welche die unseriöse Kreditvergabe in mindestens 2-stelliger Milliardenhöhe untersagten, mit welcher Banken in Amerika und Europa nicht nur zahlreiche Geldgeber ruiniert haben. Sie schafften es danach sogar, ihr Fortbestehen als Erpressung gegenüber der Politik auszunutzen. Wenn die Banken wie Dominosteine fallen, drohte man, dann wird die Weltwirtschaft als Ganzes zusammenbrechen. Aus Angst vor diesem Dominoeffekt, etwa bei der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands gegenüber seinen Schuldnern, schossen die Regierungen der Euroländer bis heute Hunderte von Milliarden Euro aus den Staatshaushalten zu. Und es ist unwahrscheinlich, dass dieses Geld je zurückbezahlt werden kann. Und nicht einmal Experten sind sich über die verschleierte Summe rund um diese ganze gigantische Euro-Rettung heute einig. Und kein Beteiligter wurde bisher für dieses Delikt, das ja immerhin das Leben hunderter Millionen Menschen verschlechterte und Millionen in existenzielle Probleme stürzte, je gerichtlich verurteilt. Kein erpresserischer Banker, der seine Bilanz aufpumpte, sich und seinesgleichen fantastische Bonuszahlungen ausschüttete und dann die Allgemeinheit erfolgreich in Geiselhaft nahm. Und auch kein Politiker, wie etwa in der konservativen Nea Dimokratia in Griechenland, sehenden Auges auf den Staatsbankrott zusteuerten und die anderen Euro-Staatshaushalte das Minus ausgleichen ließ. Ich denke in diesem Zusammenhang oft an die wundervollen dänischen Filme der Olsen-Bande, aus den 70er Jahren. Das sind schrullige, vor allem bei Kindern beliebte Gangsterkomödien, die ich selber sehr gerne immer wieder mir anschaue. Und da ist die Polizei notorisch komplett unfähig. Doch der Oberkommissar, er hat immer so ein Mützchen auf, hat immerhin nachgedacht. Er sagt in mehreren Filmen, in seiner frühen Berufszeit sei das Arbeiten noch kinderleicht gewesen, weil alle Verbrechen illegal waren. Heute hingegen könne er kaum mehr eine Tat aufklären, weil die allergrößten Verbrechen komplett legal sind. Erich Fromms Einschätzung, dass, Zitat, erwerben, besitzen, Gewinn machen nun einmal zu den Grundrechten im Kapitalismus gehören und allzeit völlig legal sind, muss man in diesem Zusammenhang sehen. Denn Fromm hielt diese Wirtschaftsform, deren Auswüchse wie bei uns er zu seiner Zeit noch gar nicht kannte, durchaus für legal, aber trotzdem für eine Art Krankheit. Alles nur aus Gier einiger Menschen, so kommentierte neulich privat ein bekannter CDU-Politiker, einer der wenigen, der die Rettungstranchen nicht ohne jede demokratische Kontrolle überweisen will, die sogenannte Finanzkrise. Und damit hat er recht, denn eigentlich stand die Weltwirtschaft mit ihren Warenströmen für Preise, mit Preisen für Bodenschätze, Lebensmittel, mit ihren Löhnen und Produkten ja überhaupt nicht am Abgrund. Es war die Gier zur Bereicherung und günstigen Umverteilung nach oben, die das Pilotspiel der Finanzkrise perfektionierte. Wer nicht mitspielt, etwa die kommenden verschuldeten Generationen, verliert komplett. Wer mitspielt, sackt so viel Geld wie möglich ein und haut damit ab, ganz legal. Hier nur kurz zur Erinnerung, wie das geht, ein Zitat aus einem Artikel meines Arbeitgebers vom Februar. Zitat: Das neue Bonusgesetz soll die Gehaltsexzesse in der Finanzwelt eindämmen und verhindern, dass Banker unverantwortliche Geschäftsrisiken eingehen, um ihre Erfolgsprämien zu maximieren. So soll einem früheren Händler der Deutschen Bank für das Jahr 2008, das Jahr der Finanzkrise, ein Bonus von 80 Millionen Euro bewilligt worden sein. 80 Millionen Euro. Später erwies sich, dass der Großverdiener in den Skandal um die Manipulation des wichtigen LIBOR-Zinssatzes verwickelt war. Der Artikel geht weiter. Das neue Gesetz will solche Auswüchse in Zukunft verhindern, aber Londoner Personalberater berichten, dass zahlreiche Banken als Reaktion auf die EU-Regel bonusähnliche Zulagen vorbereiten, die monatlich ausgezahlt werden. Sie genügen den Buchstaben des Gesetzes, ermöglichen ab jetzt weiterhin eine hohe und flexible Extrabezahlung. Zitat Ende. Das sind Nachrichten, an die wir uns in den vergangenen Jahren gewöhnen mussten. Keine Skandale oder Kriminalgeschichten, sondern geschäftlich-politische Realität. Mag der eine oder die andere solche Vorgänge für falsch oder obszön halten, diese massive und quasi naturwüchsige Umverteilung aus dem Säckel der Allgemeinheit, denn die ganze Branche überlebte ja nur dank Steuergeld, ist völlig legal und nimmt weiter ihren Gang. Am selben Februartag, an dem die Banken verkündeten, sich mitnichten an das neue Gehaltsgesetz halten zu wollen und bereits alles vorbereitet haben, es zu umgehen. Und es zu umgehen, begann in Dublin der Prozess gegen drei inzwischen bankrott erklärte Banker der Anglo-Irish Bank, deren marode Hinterlassenschaften den irischen Steuerzahler über 40 Milliarden Euro und die Hoffnung mindestens einer Generation gekostet haben. Ob den drei Angeklagten überhaupt irgendein Delikt nachzuweisen sein wird, ist völlig ungewiss. Das Geld jedenfalls ist futsch oder besser gesagt, es ist jetzt woanders. Sean Fitzpatrick, der Chairman der Betrüberbank, gab auf dem Höhepunkt der Kreditklemme der irischen Regierung 2008 öffentlich immerhin den Rat, woher das fehlende Geld, das der Staat gerade den Banken überwiesen hatte, nun zu beschaffen sei. Die heiligen Kühe der irischen Politik, Rente, Krankenversorgung und Bildung, müssten endlich geschlachtet werden. Und so kam es dann auch. Die Banken wurden gerettet durch das Ende der Sozialpolitik. Bauherren und Unternehmer mussten erleben, dass Banken bei ihnen die Kredite einforderten, die die Kreditnehmer nun nicht mehr zurückzahlen konnten, weil ja Wirtschaftskrise war. Die Banken beschlagnahmten ganz legal das Eigentum der Schuldner, die ihrerseits keinen Anspruch auf Sozialhilfe mehr hatten, weil das gerade abgeschafft worden war. Wollten sich die Schuldner einen Anwalt gegen die Geschäftspraktik nehmen, konnten sie sich das natürlich nicht mehr leisten. Die Banken konnten dies sehr wohl mit dem Steuergeld ihrer Opfer. Ein perfekter Kreislauf. Erst Jahre später tauchten durch eine Indiskretion der Ermittler SMS-Botschaften der namhaftesten irischen Bankiers, die nun angeklagt sind, auf. Dort machten sie die Politiker als Vollidioten lächerlich und unterbreiteten den Vorschlag, man muss nur die Politik in die Schulden hereinziehen, dann werden die erpresst und bezahlen am Ende die Zeche. Es ist also nicht so, als wäre das Vorgehen der Beteiligten unbekannt oder undurchschaubar. Und auch bei den europäischen Gipfeltreffen hinter verschlossenen Türen ist der Ton, wie wir inzwischen wissen, nicht weniger rau. Es sitzen hier nicht mehr solidarische Ausgabeländer derselben Währung um einen Tisch, um eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik abzugleichen, sondern zunehmend nervöse Geberländer und Nehmerländer, deren heilige Kühe im Sozialstaat war, wie in Griechenland, so gut wie alle abgeschlachtet sind, die aber ihre Erpressungen weiter aufrechterhalten, weil sie das Geld brauchen. Ihr Geberländer, werdet an unsere Klienten weiter fleißig zahlen, damit nicht alles zusammenbricht. Und so geschieht es dann auch. Hören wir Erich Fromm. Zitat: Das Wesentliche ist, dass in der psychoanalytischen Auffassung Gier eine pathologische Erscheinung ist. Sie tritt dann auf, wenn ein Mensch seine aktiven, produktiven Fähigkeiten nicht entwickelt hat. Das stammt aus dem schönen Band Zen, Buddhismus und Psychoanalyse. Fromm legt hier wie ein Arzt den Finger in die Wunde. Es geht beim gierigen Wirtschaften nicht um die Produktion, sondern um die schnelle Aneignung von deren Früchten. Und genau dies ist mit der Zusammenlegung von herkömmlichem Kreditgewerbe und Investmentbanking systematisch geschehen. Übrigens wurde diese Finanzreform maßgeblich vorgetrieben vom SPD-Staatssekretär und Bankenlobbyisten Jörg Asmussen. Was die Investmentbanker dann an schneller Rendite aus der Realwirtschaft herauspressten, kam in Fonds mit horrenden Gewinnspannen für die Anleger. Ob die bestehenden Immobilienfirmen oder die radikal profitorientierten Industrieunternehmen nachhaltig überleben konnten, war nebensächlich und blieb mit den Folgekosten allein Sache der Staaten, also der Steuerzahler. Die Banker wurden so zu Prototypen eines Menschenschlags, ich sage das kollektiv, da gibt es natürlich individuell bestimmt Ausnahmen, den Fromm als schwer krank betrachtet, weil er sich, Zitat, zur Welt empfangend, ausbeutend, hamsternd oder hortend in Beziehung setzt. Doch das so nur zu sehen, wäre zu einfach, denn die Politiker, und damit wir alle, die wir sie gewählt haben, stellten sich nicht viel weniger gierig an. In Griechenland als Beispiel, aber nicht nur dort, nutzten sie den gewaltigen neuen Spielraum durch niedrige Kreditzinsen seit der mit Bankenhilfe erschummelten Euro-Einführung und nicht nutzten sie das für Schuldenzurückzahlung oder Investitionen in Schulen, Universitäten, Straßen, Häfen, sondern für schlichte Verteilung von Geschenken an die tote Hand. Renten wurden fabulös erhöht, oft bereits ab 50 ausgezahlt, hunderttausende Beamte neu eingestellt, konnte sogar seine Rente an die Tochter vererben. Nebenbei wurden natürlich auch die Politiker und ihre Mitarbeiter generös entlohnt. Wer dies auf sein Wahlprogramm schrieb, wurde naturgemäß gewählt und zog so die Bürger mit ins erpresserische Spiel herein. Auch Silvio Berlusconi, von dem uns Giovanni Di Lorenzo berichtet hat, ist da ein großartiges Beispiel. Er hatte sein Vermögen durch systematische Bestechung von Politpaten erworben, die ihm in Mailand riesige Baustellen neuer Stadtteile und später deren Versorgung mit Fernsehen ermöglichten. So ist er überhaupt nur ins Fernsehgeschäft hereingekommen. Als sein Hauptklient, der Ministerpräsident Bettino Craxi, der für alle öffentlichen Aufträge ungeniert 10% persönliche Provision einstrich, mit dem Geraubten vor der Justiz nach Tunesien fliehen musste, wurde es für Berlusconi eng. Statt aber seinen Besitz und seine Freiheit zu gefährden, ging er unterstützt von seinen inzwischen nationalen Fernsehkanälen lieber selber in die Politik, inszenierte mit schönen Mädchen und goldenen Versprechungen telegene Wahlkämpfe. Vor allem machte er den Bürgern weiß, sie müssten unter ihm keine großen Opfer bringen. Die Wirtschaft würde sich quasi selbst tragen, und damit sei es ganz in Ordnung, den bösen Staat zu betrügen. Für den Finanzbedarf nahm Berlusconi, auch er ab 2001 massiv begünstigt durch den Euro, fleißig neue Kredite auf. Erst als diese Methode durch die Kreditklemme verbaut war, trat er ab. Nicht vom Volk, sondern von den Finanzmärkten abgesetzt und erst danach, als seine Immunität abgelaufen war, wegen eines kreativen Steuersparmodells in der Karibik abgeurteilt. Berlusconi ist als spendabler Grinsemann, der immer anderen die Schuld gibt und vor aller Augen sein frivoles Luxusleben auslebt, nur die schillerndste Verkörperung eines ganz normalen Typus von Politiker. Wer sich überall offen gegen die Schuldenfinanzierung und die Sozialgeschenke stellte oder es getan hätte, denn es hat niemand getan, der wäre vom Wähler abgestraft worden. Und die Rechnung für das unsolide Gebaren, das wussten die Politiker und das hofften vielleicht auch die Bürger, würden ja nicht sie selber bezahlen, sondern andere. Man könnte mit der gebotenen Bitterkeit hinzufügen, es sind ab sofort ihre eigenen Kinder und Kindeskinder, die die Rechnung bezahlen müssen. Aber vermutlich können die das gar nicht mehr, weil die Dimensionen zu riesig geworden sind. Erich Fromm vermutete in Bezug auf diese, wie sie genannt wird, Wählerbestechungsdemokratie schon vor über 30 Jahren, dass, Zitat, die vom System hervorgebrachte Selbstsucht die Politiker veranlasst, ihren persönlichen Erfolg höher zu bewerten als ihre gesellschaftliche Verantwortung. Niemand empfindet es mehr als schockierend, wenn Staats- und Wirtschaftsführer Entscheidungen treffen, die ihnen zum persönlichen Vorteil zu gereichen scheinen, dabei aber schädlich und gefährlich für die Gemeinschaft sind. Und Fromm fährt fort: Wenn die Selbstsucht eine der Säulen der heute praktizierten Ethik ist, muss man sich in der Tat fragen, warum sich diese Menschen anders verhalten sollten. Sie scheinen nicht zu wissen, dass Habgier die Menschen verdummt und sie unfähig macht, ihre eigenen wahren Interessen zu verfolgen, ob diese nun ihr eigenes Leben oder das ihrer Frauen und Kinder betreffen. Zitat Ende. Ganz entscheidend finde ich, Erich Fromm diagnostiziert hier eine ganze Wirtschaftsmentalität als Sieg, nämlich eine komplett am Haben orientierte Ökonomie, die das kreative Sein vernachlässigt und bestraft. Er sagt, Sein ist Leben, Tätigsein, Geburt, Erneuerung, Ausfließen, Verströmen, Produktivität. In diesem Sinn ist es das Gegenteil von Haben, Ich-Bindung und Egoismus. Zitat Ende. Als Mahner für vernünftiges Wirtschaften lehnt Fromm, der alles andere als ein Fanatiker war, die Verdammung des Privateigentums ab. Für ihn reichte es, wenn jeder seine Bedürfnisse einigermaßen befriedigen kann, seine Chancen bekommt, seine Fähigkeiten gefördert werden und dabei, das ist wichtig, die Einkommensunterschiede nicht zu groß werden. Zitat, worauf es ankommt, ist, dass Luxus und Armut gleichermaßen ausgerottet werden. Fromm persönlich war ja ein Lebensgenießer und aß sehr gerne gut und das geht also gar nicht in die Richtung des Fanatismus. Momentan erleben wir allerdings genau das Gegenteil. Aus der lebendigen Mitte des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens wird das Kapital auf der Skala von unten an den oberen Rand verteilt. Wir müssen uns ab jetzt gewöhnen an stumme, abgestumpfte Armut und erstickenden lebensfeindlichen Reichtum. Gleichzeitig. Fromm hielt diese Entwicklung im Gefolge von Sigmund Freud für einen analen Trieb. Wer hortet, hamstert, sammelt, versucht die Angst zu verdrängen und verdrängt damit das eigentliche Leben. Bezeichnenderweise bestraft die gegenwärtige Wirtschaftsweise Fromms Ideal des produktiven Tätigseins direkt. Ein Beispiel. Während der Staat so viele Einnahmen hat wie noch nie, denkt die Politik über immer neue Steuererhöhungen nach und bestraft damit die Produktiven. Die Erträge vom toten Kapital liegen inzwischen ein Vielfaches über denen der körperlichen oder geistigen Arbeit, unangesehen des gesellschaftlichen Nutzens. Man vergleiche nur den steuerpflichtigen Monatslohn einer Krankenschwester mit den steuerfreien Millionenboni eines Börsenmaklers. So setzt sich ein asoziales Wirtschaften quasi wie nach einem Naturgesetz durch. Die Mittelmeergesellschaften mit hoher Verschuldung und niedrigen Einkommen sanieren nicht etwa ihren Staatshaushalt und investieren in Bildung und Infrastruktur, sondern schaffen auch heute noch mit dem Kapital immer weiter tote und nutzlose Arbeit im überbesetzten öffentlichen Dienst. Politiker kaufen sich damit systematisch Wählerstimmen. Diese Art Tätigkeit, wenn man es denn so nennen will, ist nachhaltig ohne Nutzen für die Allgemeinheit und zieht die Produktiven und Fleißigen weiter mit herab. Ein Beispiel, in Neapel gibt es viermal so viele Müllmänner wie in Mailand, nur wird der Müll nicht abgeholt. Das kann man also immer sehr, sehr schön gegenüberstellen. Die griechischen Staatsdienste ist ja sehr viel gesagt worden. Was dann an Mehrwert bei den Bürgern ankommt, in Form von Steuervermeidung, Steuersenkung, Arbeitsbeschaffung, billigen Krediten, wird gleichfalls nicht nutzbringend von ihnen in das Studium oder die Ausbildung der Kinder investiert. Die finden inzwischen nämlich im Süden sowieso keine Arbeit, außer über Beziehungen und Korruption, sondern nur durch die Fortschreibung der bisherigen Methoden. Stattdessen kam es in Zeiten des billigen Geldes, also eigentlich eines Wirtschaftsbooms, in den Mittelmeerstaaten zu einem Rausch des Häuserkaufs. In Italien erwarben Rentner, Angestellte, ganz normale Leute 2, 3 Wohnungen, um mit den Vermietungen oder einem späteren Kauf für die Rente oder für die Kinder zu sparen. Eigentlich ein soziales Verhalten. Ich war gerade in Kalabrien, da haben mir die Leute das genau gezeigt, ganze Siedlungen gezeigt. Wozu kommt es dann? In den ärmsten Gegenden dort gibt es kaum jemanden, der nicht 2 Immobilien sein eigen nennt. In Spanien kam es durch lächerlich billige Kredite zu einem ungekannten Bauboom. Heute stehen ganze Viertel leer, viele Bauherren sind pleite. Und auch in Italien sind vielerorts die Wohnungen unverkäuflich, weil nun alle ihre Wohnungen gleichzeitig auf den Markt werfen, auch weil sie die Grundsteuer nicht mehr bezahlen können, die der Staat nach dem Abtreten Berlusconis nun tatsächlich wieder eintreibt. Wir sehen an all dem die von Erich Fromm beschriebene Lebensform, die auf jeder Ebene dem Toten haben, totem Kapital, Steine, vor dem produktiven Sein den Vorzug gibt und jetzt bereits an die Grenzen gestoßen ist, ohne dass sich substanziell etwas geändert hätte. Denn was nun gemäß den Gesetzen des Kapitals folgen wird, ist eine Schuldknechtschaft über Generationen. Die Schuldner sind die Heranwachsenden, die von dem Geldsegen der vorherigen Generation nicht viel hatten und nun mit niedrigen Geburtenzahlen die horrenden Schuldenzinsen abarbeiten sollen. In Gestalt eines kollabierenden Staates ohne Infrastruktur, Sicherheit und Gesundheitswesen werden die ersten Summen bereits zurückgezahlt, denn der Staat braucht all seine Einnahmen für den Schuldendienst. Aus diesem Teufelskreis gibt es mit den bisherigen Mitteln kein Entrinnen, denn die systematischen Versäumnisse, vorzugsweise bei der Einführung des Euro, sind schon nicht mehr rückgängig zu machen. Fromm macht gegen diese erstickende Schuldknechtschaft, in der wenige alles kassieren und unendlich viele arbeitend bettelarm bleiben, das hier und jetzt einer gerechten Ökonomie geltend. Statt Termingeschäften mit der Zukunft, statt Schulden für künftige Generationen, statt Stimmenkaufs für die kommende Legislaturperiode, müsste in seinem Sinn eine Wirtschaft entstehen, die sich an den Bedürfnissen der jetzt lebenden Menschen orientiert. Anders macht das Wort Demokratie keinen Sinn, was wir auch daran erleben, dass in Griechenland, Italien, aber auch hierzulande sich die vermeintlich streitenden Parteien unter dem Druck der Finanzkrise längst einträchtig zusammengetan haben, um die Verhältnisse noch einigermaßen zu stützen. Politische Unterschiede, politische Wahl gibt es immer weniger. Nehmen wir den letzten Bundestagswahlkampf, in dem über allerhand Nebensächliches gestritten wurde, aber zum Euro, zu Europas sogenanntem Rettungsschirm und den gigantischen Geldtransfers fiel kein einziges Wort und ebenso wenig zur demokratischen Kontrolle dieser Überweisungen. Das einzige existenzielle Problem wird also entweder aus der Debatte herausgehalten oder, wie in Italien oder Griechenland, die vorgeblich verfeindeten Lager setzen sich in Minutenschnelle zusammen, um die alternativlose Finanzpolitik fortzusetzen. Man darf hier im Kielwasser von Fromm durchaus einen verdrängten Todestrieb am Werk beobachten. Gerade einmal 20 Jahre nach dem Triumph über den noch viel lebensfeindlicheren, brutaleren und allseits ärmlichen Sowjetkommunismus gelingt es dem Kapitalismus nicht, aus dem Terror des Habens auszubrechen und das Sein zu gestalten. Ich erwähne hier nur das Wort soziale Marktwirtschaft, das ja fast vor einigen Jahren so etwas wie ein Schimpfwort geworden ist und nachdem sich jetzt sehr, sehr viele wieder sehnen. Das Lebendige unseres Soziallebens, nämlich der Markt, die Erzeugung von Gütern, das Tätigsein, wird immer stärker vom abstrakten, ungreifbaren, digitalen, allmächtigen Haben regiert. Erich Fromm, der dies alles kommen sah, betont die Aktualität des komplett missdeuteten Karl Marx und fragt mit ihm, wer soll über wen herrschen? Soll das Leben das Tote oder soll das Tote das Leben beherrschen? Diese Frage scheint mir heute aktueller denn je. Bereits Fromm konnte, wie erwähnt, die Prozesse der bedenkenlosen Umverteilung durch Politiker beobachten, die sich nun zur Daseinsfrage verschärft haben. Der Unterschied zur Schreckstarre unserer Tage ist allerdings, Fromm beließ es nicht nur beim Konstatieren der Bedrohung, er gab seiner Hoffnung auf eine Umformung der Gesellschaft hin zum Humanismus starken Ausdruck. Sein Monitum, solange der Mensch und seine wahren Interessen nicht im Mittelpunkt von Politik und Wirtschaft steht, solange wird sich auch nichts ändern. Hier sind wir bei einer entscheidenden Frage angelangt. Sehen die Verursacher in Finanzwirtschaft und Politik, sehen aber auch die Wähler, sehen wir selber denn nicht, dass diese Form der kurzlebigen Ökonomie zwangsläufig das gesellschaftliche Gebäude zum Einsturz bringen kann? Und dass Sie und die Ihren, also wir alle, dabei mitgerissen werden? Ich habe mich das oft gefragt, wenn ich in und um Neapel unterwegs war für Reportagen, in der sogenannten Terra di Fuoco, dem Feuerland nördlich und östlich der Stadt. Dort liegen hunderttausende Tonnen Müll vergraben, oft gefährlicher Giftmüll. Das Geschäftsmodell ist ganz schlicht. Von der Camorra kontrollierte Entsorgungsunternehmen nutzen die von Camorra-Politikern betriebene Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Die neu engagierten Müllmänner lassen sich vom Staat die sachgerechte Endlagerung, Entgiftung, Verbrennung der Güter teuer bezahlen. Doch stattdessen wird der Giftmüll einfach in alten Steinbrüchen oder Erdlöchern rund um Neapel vergraben. Wer sich als Anwohner beschwert, wird bedroht oder Schlimmeres. Die Profite sind bis heute fabulös, weil ja fast überhaupt keine Kosten entstehen. Und doch sind die Kosten natürlich längst spürbar. Wo der Müll brennt oder seine Relikte ins Grundwasser sickern, steigen die Krebsraten, gerade bei Kindern. Das Gemüse, der Käse, die von der Realwirtschaft, der Produktiven, in Kampagnen immer noch fleißig produziert werden, man denke an den köstlichen Mozzarella, wird zunehmend ungenießbar oder findet aus Generalverdacht keine Abnehmer mehr. Mit der Finanzwirtschaft ist es nicht viel anders. In Griechenland hat die Verantwortungslosigkeit der Politiker dazu geführt, dass heute ganze Stadtviertel von Athen oder Thessaloniki veröden. Geschäfte stehen leer, Wohnungen sollen massenhaft, können aber nicht verkauft werden. Gesundheitsdienst, Schulen, Universitäten sind verdreckt und ohne Mittel. Es gibt seit Jahren keine Arbeit für Jugendliche, die, weil noch kein einziger überzähliger Staatsbeamter seit der Krise entlassen wurde. Dieselben Politiker, die das Ganze mit verursacht haben, befinden sich weiter an der Macht. Wer kann, wandert von dort bereits aus, nach Deutschland, Holland, Australien. Wer, wie wehrlose Rentner, da bleiben muss, sieht auf der Straße den Drogenhandel, der mangels Alternativen oft in Händen gestrandeter Zuwanderer aus Afrika und Nahost ist, die ihrerseits auf der Straße vegetieren. Da bieten sich dann neonazistische Parteien an, bringen den patriotischen Rentnern als Gegenleistung für Wählerstimmen ein warmes Essen und nachts wird zur Jagd auf die Migranten geblasen. In solchen Stadtteilen von Athen, wo ich jüngst mit dem Schriftsteller Markaris unterwegs war, herrscht eine echte Bürgerkriegssphäre, sobald es dunkel wird. Doch ausländische Medien schauen kaum noch hin. Dort hat die Finanzkrise bereits ganz ähnlich verbrannte Erde geschaffen wie rund um Neapel die Camorra, die übrigens in der Finanzwelt wie in der Politik bestens vernetzt ist. Wie kommt all das zustande? In Fromms Werk Anatomie der menschlichen Destruktivität hat er den Versuch unternommen, diese Zerstörung von Menschen und ganzen Zivilisationen auf konkrete Krankheitsphänomene zurückzuführen. Hitler, Himmler, aber auch Stalin analysierte er als Krankhafte, die je nach Akte mit Sadismus, Todesverliebtheit oder pedantischem Vernichtungstick Menschen und ganze Kulturen in den Ruin führten. Die Frage, die sich Fromm nach seinen bemerkenswerten Psychogrammen stellt, ist: Wieso kommt es dazu, dass solche Irre das ganze Irrenhaus übernehmen dürfen? Und wie könnte man das verhindern? Ich will hier gar nicht in wild gewordenem Antikapitalismus die Banker mit ihren Boni und ihrer Politik Erpressung mit den mörderischen Monstern der Ideologien des 20. Jahrhunderts gleichsetzen. Das wäre gar nicht in Fromms Sinn und sowieso verkehrt. Doch liefert seine geradezu klinische Methode ein geistiges Rüstzeug, um überhaupt die Defekte zu verstehen, an der eine ganze Gesellschaft kranken kann. Andererseits müssten wir uns etwa mit dem Schraubstock der Finanzwirtschaft als mit einem naturgegebenen Übel abfinden, gegen das man einfach überhaupt gar nichts machen kann und bräuchten auch nicht mehr weiter nachzudenken. Fromm hingegen liefert uns eine Handreichung, warum das Mitgefühl der Täter gesellschaftlicher Delikte mit ihren Opfern so wenig ausgeprägt ist. Ich spiele hier auch auf die obszönen Witze über ihre betrogenen Kunden an, die im Mailverkehr oder SMS von Pleitebankern immer wieder zutage traten und die klarmachen, wie sehr sie ihre Opfer verachten. Erich Fromm beschreibt Ähnliches. Zitat: Nach der allgemeinen Planung des Managements führen diese Menschen technische Aufgaben aus, aber oft bekommen sie nicht einmal das Endprodukt zu Gesicht. Selbst wenn sie es zu sehen bekommen, geht es sie nicht direkt etwas an und es gehört nicht in ihren Verantwortungsbereich. Man erwartet nicht von ihnen, dass sie sich fragen, ob es sich um Nützliches oder Schädliches handelt. Darüber hat das Management zu entscheiden. Was aber das Management angeht, so bedeutet für dieses nützlich einfach so viel wie nutzbringend und es hat mit dem realen Nutzwert des Produktes nichts zu tun. Fromm, das ist interessant, schreibt hier vom Bombenkrieg, den er als Emigrant doch eigentlich hätte begrüßen müssen, vor dem er dennoch wegen der meist unschuldigen Opfer großen Abscheu bekundet. Die Parallele zwischen modernem Krieg und moderner Finanzwirtschaft wird meiner Meinung nach dennoch deutlich. Die Verursacher von Leid sehen den Opfern nicht mehr in die Augen, bekommen das Leid nicht mit und erleben deswegen auch kein persönliches Verantwortungsgefühl. Diese, wie Fromm schreibt, Technisierung der Destruktion, wodurch die volle affektive Erkenntnis dessen, was man tut, beseitigt wird, liegt auch im Bankwesen durch einen technologischen Fortschritt begründet. Erst die Computerisierung des Geldverkehrs hat einen Transport riesiger Summen in Echtzeit rund um den Planeten möglich gemacht. Mit diesen Techniken konnten sogenannte Produkte von Termingeld, das Fromm bereits erwähnt und angeekelt ablehnt, Wetten auf Verlust der eigenen Kunden, Ballung von Kleinkreditrisiken zu anonymen Großprodukten, Kursverschleierung durch räumliche Entfernung überhaupt erst möglich werden. Fromm hält den, wie er es nennt, kybernetischen Menschen, der in solchen Zusammenhängen am Auslöser von Fernwaffen oder, könnte man heute hinzufügen, auch am Computer bei der Bedienung von Drohnen in einer amerikanischen Kaserne hier in Böblingen oder eben auch am Börsenpager, wie wir das neulich vor Gericht sehen konnten, für krankhaft schizophren. In der Gier nach Macht, Triumph oder Geld hat der Mensch gelernt, die reale Katastrophe auszublenden, die seine Taten verursachen. Fromm ist nicht in erster Linie daran gelegen, solche Menschen ärztlich zu behandeln, sondern die Gesellschaft in die Lage zu bringen, das Destruktive nicht in Machtpositionen ihren Defekt zerstörerisch ausleben. Kürzer gesagt, asoziales Verhalten darf genauso wenig durch Krieg belohnt werden wie durch Millionen steuerfreie Boni zulasten der Gesellschaft. Eine Gesetzesinitiative gegen diese Missstände scheint wenigstens in der Finanzbranche eine leichte Übung zu sein. Dennoch ist bis heute so gut wie nichts geschehen. Oder wie wir gehört haben, es wird sofort eine Methode gefunden, das Ganze zu umgehen. Das Erpressungspotenzial gegenüber der Politik wird dadurch nicht verringert. Das zeigt, wie mächtig sich solch destruktive Strukturen in Gesellschaften etablieren können. Erich Fromm schreibt konkret von der gigantischen Übermacht, gerade der schizophrenen Wirtschaftsform, und gibt sich keinen Illusionen hin, deren Zerstörungskraft sei leicht zu beseitigen. Man muss hier unbedingt auf den Fromm sehr verwandten Denker aus seiner Generation der Remigranten hinweisen. Günther Anders, dessen Hauptwerk die Antiquiertheit des Menschen nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Anders als Fromm, der Anders in der Vorkriegszeit kennenlernte und Anders lebte dann später in Wien, schildert, ohne bereits das Internet zu kennen, den Abgrund zwischen den evolutionären Erkenntnisfähigkeiten des Menschen, also unserem Fühlen, Schauen, mit Menschen umgehen, und den irgendwo magischen Geräten, die wir uns mit Auto, Telefon, Fernsehen, Industrieproduktion erfunden haben. Der Mensch drohe, im Wettbewerb mit seinen eigenen Erfindungen nicht zu bestehen, warnt Günther Anders. Seine Analyse ist voller scharfsinniger Beobachtungen, doch konzentriere ich mich hier auf den Aspekt der moralischen Distanz zu den Ergebnissen technisch erzeugter Ereignisse. Fromm und Anders beschreiben dieses Phänomen gleichermaßen. Wer durch eine Maschine vom humanen Handeln entfremdet, entpersönlicht und isoliert wird, der stumpft notwendig moralisch ab. Im Zeitalter von PC und Smartphone gilt diese Drohung für uns ganz besonders. Noch bemerkenswerter erscheint mir, dass nicht nur die Finanzprodukte, Kunden und Einzahler, Opfer und Verkäufer und ihre Kontinente, Länder, Währungen sauber anonym voneinander geschieden haben. Das passt nämlich auch zur aktuellen Debatte über die Überwachung durch den amerikanischen Geheimdienst NSA und seine verbündeten europäischen Dienste. Jeder Einzelne von uns kann nun von völlig Fremden am anderen Ende der Welt auf seine ästhetischen Vorlieben, seine familiären Kontakte, seine Intimsphäre womöglich, vor allem aber sein Konsumverhalten, politische Überzeugungen, Alltagsgewohnheiten ausgeforscht werden. Dieses Wissen kann dann, wie Kleinkredite amerikanischer Häuserbauer oder chinesische Währungsswaps, per Algorithmus zu einem verkäuflichen Produkt zusammengebastelt und weltweit benutzt werden. Ob das auf dem Markt, in der Politik, in der Gesundheit oder auch einfach nur beim Reisen passiert. Mit einer ähnlich mitleidlosen Logik und ähnlichem Wissensvorsprung gegenüber ihren Kunden haben die Banken die Politik erpresst. Geldwerte sind in Echtzeit unterwegs und haben sich komplett verflüssigt. Die Knopfdruckökonomie der digitalen Zinsberechnung, das Neudesign von sogenannten Finanzprodukten, als ginge es da um die Herstellung von irgendetwas, wurden durch die Computerisierung der Finanzwirtschaft überhaupt erst ermöglicht, wie die NSA-Überwachung durch die Individualisierung der Internetnutzung. Der zeitliche Druck auf die Politik wird so bequem inszenierbar. So nach dem Motto, heute Nacht brauchen wir noch alternativlos die Fantastilliardenspritze, denn morgen früh um 3 öffnen in Tokio die Märkte und dann kommt der Zusammenbruch in Nanosekunden auf uns zugerauscht. Und die Politiker schütten in der Regel klaglos das Geld aus, Rentenzahlung, Kredite, Wechsel auf zukünftige Generationen. Und das Schönste ist, das ist Geld, das ihnen überhaupt nicht gehört. In beiden Fällen, NSA oder EZB, wie wir es nennen wollen, gibt es, und das ist kein Zufall, keinerlei übernationale Struktur, die mögliche Straftaten oder auch nur Irrtümer bei diesen Vorgängen verfolgen kann. Wir sind da wieder bei den vollkommen legalen Verbrechen der Olsenbande. Statt uns also über die Unmoral und die Gier der Akteure, die schon Fromm für unheilbar hielt, zu ereifern, müsste es ein rechtliches Gebäude jenseits des Nationalstaats geben, das diese Taten an gesetzliche Regeln bindet und für den Täter an Strafen kettet. Dafür ist eigentlich nur die Europäische Union, der größte Wirtschaftsraum, den wir haben, der richtige Ort. Und da ist es dann umso interessanter, dass gerade jetzt vor den Europawahlen so getan wird, als gehe es da um Glühbirnen und Bananen gerade biegen und wir könnten alle mal so richtig unseren Unmut auf die transnationalen Strukturen ausleben. Ich warne sehr davor, ob wir uns damit nicht genau die Fortsetzung dieser Strukturen ins Haus holen, wenn wir den neuen transnationalen Möglichkeiten der Europäischen Union nicht nachgehen. Ich bin letzte Woche in Brüssel gewesen und habe mit den höchsten Bürokraten, die sind ja die allerunbeliebtesten, längere Stunden sprechen können mit den Ranghöchsten der ganzen EU. Und wenn man da wieder herauskommt, denkt man, es mag unheimlich viel falsch laufen, aber wenn nicht auf dieser Ebene irgendwann das geregelt werden kann, von dem ich gerade gesprochen habe, dann wird es nirgendwo geschehen. Ich glaube nicht, dass es auf baden-württembergischem, luxemburgischem, finnischen und auch nicht mehr nur auf deutschem Rahmen möglich ist, denn da war es ja bis jetzt unmöglich, diese Vorgänge zu binden. Wenn es gelänge, dann wäre das die fundamentale Wandlung, die schon Erich Fromm angesichts der von ihm beschriebenen Krankhaftigkeiten für bitter nötig hielt. An all solche Fälle, schrieb er, zeigen, ups, wo habe ich meinen Schluss? Na, ich kann es auswendig sagen, dass wir alles verdrängt haben, aber was verdrängt ist, ist nicht tot. Dankeschön.